Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Am Mikrofon Joe Schelbert.
Ihre Information. Halt! Ihre Information. Pressen!
Wien, Heldenplatz, Nationalfeiertag. Die Republik versichert sich ihrer Grundwerte Demokratie, Neutralität und Rechtsstaat. Die grandiose Kulisse mit Hofburg, Ballhaus, Parlament und Burgtor ist dem Anlass angemessen. Der Zeremonienmeister hat alles im Griff, die Musik spielt auf, die Regierung legt in corpore einen Kranz nieder zum Gedenken verstorbener Bundeswehrsoldaten. Österreich gedenkt und feiert sich selbst. Nur Bundespräsident Heinz Fischer erinnert in seiner Fernsehrede leise daran, dass das Land nicht problemfrei ist, dass vor allem Österreichs Politiker das Vertrauen der Bürger in den Staat erschüttern.
Ich bin mir bewusst, dass es immer noch genug zu tun und zu verbessern gibt, dass wir mit empörenden Korruptionsfällen und anderen Missständen konfrontiert sind. Aber auf der Basis all dieser Tatsachen kann die Schlussfolgerung doch nur lauten: Arbeiten wir gemeinsam an der Überwindung von Fehlern und bringen wir noch mehr Energie und Gestaltungswillen auf, um wichtige Reformvorhaben durchzusetzen.
Am Heldenplatz selbst geht die Feier am Abend ohne Misston zu Ende. Kleinere Proteste fanden anderswo statt, dort, wo es erlaubt war, auf dem Stephansplatz oder vor dem Parlament. Dort gedachte man einer anderen Tradition des Landes, bei der die eine Hand die andere schmiert, was den Staat jährlich Milliarden kostet. Bei der Vergabe von Aufträgen, bei der Privatisierung von Volkseigentum, bei der Bestellung von genehmen Gesetzen durch Konzerne, beim Gegengeschäft Inserate für wohlwollende Presseartikel und man gedachte auch, wie die Regierungsparteien die Fortsetzung der Untersuchung all dieser Affären im Parlament abwürgten und gleichzeitig die Gelder für die Förderung ihrer Parteiapparate aufstockten. Aber es sind wenige, die sich noch öffentlich über die Zustände aufregen. Etwa der Schriftsteller Robert Menasse in seinem Buch «Das war Österreich», wo er die Selbstherrlichkeit der österreichischen Politik anprangert. Die Leute ärgerten sich schon, nicht nur im Kaffeehaus, doch gleichzeitig wachse ein Gefühl der Ohnmacht.
Also ich habe den Eindruck, dass die Wut sehr vieler Menschen schon gewachsen ist. Aber dass gleichzeitig sich niemand mehr wirklich eine Lösung all dieser Probleme oder Konsequenzen aus all diesen Skandalen wirklich vorstellen kann oder erwartet. Ob man sich jetzt engagiert oder nicht, ob man es protestiert oder nicht. Ich habe den Eindruck, dass einfach das Vertrauen, ich sage es pathetisch, in die nationale Demokratie am Boden ist, dass es einfach wirklich nachhaltig zerstört ist.
Menasse wirft in diesem Zusammenhang auch den Medien vor, nur noch abzubilden, ohne Hintergründe Zusammenhänge auszuleuchten und Alternativen vorzuschlagen. Etwa andere Kontrollrechte im Parlament oder eine wirkliche Unabhängigkeit der Justiz zu verlangen. Was bleibe, sei die tägliche Unterhaltung und die habe Folgen.
Es ist alles eins, jeden Tag ein neuer Skandal, man stumpft ab, man sagt, so ist es halt. Gleichzeitig weiß man, dass die Entscheidungen ohnehin woanders fallen. 80% der Souveränitätsrechte des Landes sind an Brüssel abgegeben. Ob dann jetzt dieser analphabetische Landespolitiker da irgendwas im Fernsehen sagt oder ein anderer, ist unerheblich. Ich glaube, das ist eine Mischung aus Übermüdung vor dem täglichen Skandal und die Tatsache, dass die wirklichen großen Sorgen sich auf ganz, ganz andere Probleme beziehen.
Tatsächlich fürchten sich Österreichs Bürgerinnen und Bürger, so die Umfragen, wieder vermehrt vor einer Verschlechterung der Wirtschaftslage, vor einer Währungskrise und angesichts der Sparprogramme, vor höheren Lebenshaltungskosten, vor einem Abbau des Gesundheitswesens, der Kürzung der Sozialleistungen oder der Pensionen. Gleichzeitig ist das Vertrauen in die Justiz, die die Skandale verfolgen sollte, völlig zerrüttet, wie die Justizministerin selbst zugab. Während die Ohnmacht gegenüber der Korruption in der Politik zu Gleichgültigkeit und nur noch stiller Wut führt. Dieses politische Malaise betrachten übrigens auch die Bischöfe des Ökumenischen Rates der Kirchen mit Sorge. Die aufgedeckten Verhaltensweisen von politisch Tätigen, so heißt es in ihrer Erklärung von Ende Oktober, seien mit moralischen Grundprinzipien absolut unvereinbar und fügten der Politik schweren Schaden zu. Integre Persönlichkeiten würden davon abgehalten, sich für die öffentliche Sache zu engagieren. Österreichs Politik sei in einer Vertrauenskrise. Diese Vertrauenskrise hat sich jetzt auch bis zu den Regierungsparteien durchgesprochen. Der Fraktionschef der konservativen ÖVP, Karl-Heinz Kopf, glaubt, das Malaise erkannt zu haben.
Wir können das natürlich nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen. Es gibt, glaube ich, eine gewisse Verselbstständigung in eine Parallelwelt der politischen Parteien. Dazu kommen dann noch Korruption oder korruptionsähnliche Dinge. Und insgesamt haben wir aber eine Stimmungslage, die besorgniserregend ist und die den Parteien schon ordentlich zusetzt in der Akzeptanz. Das ist völlig richtig.
Die beiden einst großen Regierungsparteien ÖVP und SPÖ bekämen heute bei Wahlen noch knapp die Hälfte der Stimmen. Nach einer Umfrage meinen gar 57%, dass das politische System nicht reformierbar sei und es einen Umsturz brauche. Jetzt wollen die großen Parteien gegensteuern.
Da hilft halt nur Transparenz. Mit Transparenzverpflichtungen, was die sonstigen Tätigkeiten der Parlamentarier, also neben ihrem Mandat, anbelangt. Und es braucht eine Bewusstseinsänderung, wenn die Politiker nicht eine Art von Umgang miteinander finden, ja, dann schaden wir uns eigentlich schon durch unser eigenes Tun selber.
Politiker rangieren im Vertrauensindex mit noch 1% Zustimmung inzwischen hinter den Journalisten. Vor allem das Abwürgen des Korruptionsuntersuchungsausschusses hat ÖVP und SPÖ massiv geschadet. Das weiß auch der Bundesparteisekretär der SPÖ, Nationalrat Günter Kreuter.
Die Optik ist nicht gut, das gestehe ich schon zu, ist sicher auch durch Defizite der etablierten Parteien begründet. Aber wir haben im Gesetzesbereich Konsequenzen gezogen. Es wurde ein modernes Parteientransparenzgesetz geschaffen, ein Medientransparenzgesetz, Bestimmungen über Lobbyismus. Das heißt, die gesetzliche Konsequenz aus den Untersuchungen und aus der Aufdeckung, die wurde gezogen.
Zu spät, zu wenig, so der Tenor in der Öffentlichkeit. Das Vertrauen in die Politiker ist weg. Als glaubwürdig gelten gerade noch die Grünen, die als einzige Parlamentspartei in keinen der Korruptionsschmiergeld- und Filzskandale involviert sind. Sie werden bei den Wahlen im kommenden Jahr aller Voraussicht nach etwas zulegen, aber nicht massiv, wie dies eigentlich zu erwarten wäre. Der grüne Nationalrat Peter Pilz, einer der Hauptaufdecker des österreichischen Korruptionssumpfs, sieht jedoch ein viel größeres Problem.
Eines ist klar, wir stehen kurz vor einem politischen Systembruch in Österreich. Die letzte Chance für SPÖ und ÖVP war heuer im Herbst, zuzulassen, dass die Korruptionsskandale vollkommen aufgeklärt werden. Diese Chance ist verpasst worden. Wenn ich auf den Straßen rumgehe und mich reden ständig Leute an, dann gibt es nur noch ein politisches Instrument und das ist der nasse Fetzen, mit dem diese Parteien davongejagt werden.
Ob es dazu kommt, muss ich allerdings erst noch weisen. Das zeigt das Bundesland Kärnten. Dort waren und sind die Skandale Legion. Der Kollaps der Landesbank, der von Haider und seinen Freunden als Bankomat missbraucht und geplündert wurde und heute Österreichs Steuerzahler Milliarden kostet, oder die Scheinrechnungen für Scheinleistungen zulasten des Landes und zugunsten der Haider-Partei und seiner Nachfolger. Oder wenn für eine große Parteispende reiche Ausländer auf die Verleihung der Staatsbürgerschaft hoffen durften und Unternehmer auf Aufträge. Oder das Eingeständnis der Staatsanwaltschaft, viele Fälle vielleicht zu wenig konsequent verfolgt zu haben. Die Hälfte der Landesregierung ist schon zum Teil richterlich verurteilt zurückgetreten. Gegen weitere Landesräte wird ermittelt. Kein Wunder, gingen die Leute auf die Straße. Rücktritt der Gesamtregierung und Neuwahlen jetzt, lautete diesen Frühling und Sommer die Parole. Doch letztlich waren es bei der größten Demonstration nur gut 1700 Leute, die in Klagenfurt auf die Straße gingen. Ein paar tausend mehr unterschrieben die Forderung im Internet. dass es in Österreich nicht so einfach ist, selbst eine diskreditierte Landesregierung mit Demonstrationen aus dem Amt zu vertreiben, ahnte der Kärntner Oppositionsführer und SP-Chef Peter Kaiser schon damals.
Ich hoffe, dass sie fruchten, fürchte, dass wir noch wieder welche brauchen, bin aber sicher, dass da noch mehr Leute kommen.
Es gab keine weiteren Demonstrationen mehr. Die Regierungsmehrheit der Kärntner Freiheitlichen saß und sitzt die Krise aus und im Parlament verhinderten ihre Vertreter neunmal eine Abstimmung über Neuwahlen. Jetzt ist Ruhe und Gerhard Dörfler, der Nachfolger Jörg Haiders als Landeshauptmann, sieht denn auch sein Bundesland auf gutem Weg. Die paar Demonstranten konnten ihn nicht beeindrucken.
Es hat zwei Aktionen gegeben, die nicht in der Lage waren, 2000 Menschen quasi zu ihren Pfeifkonzerten einzuladen. Das zeigt schon, dass die Menschen in Kärnten, 560.000 Einwohner haben wir, ganz anders denken. Es gibt eine medial und politisch gemachte Unzufriedenheit, ja. Aber es gibt eine Ebene, wenn Sie mit mir durchs Land fahren, werden Sie wissen, dass es eine ganz andere Stimmung gibt, als die, die publiziert wird. Zum Beispiel haben wir im Sommer erfreulicherweise fast 3% Tourismuszuwachs in einer Krisensituation am europäischen Tourismusmarkt. Und wir in Kärnten konnten einen Zuwachs erzielen in ein Land, das angeblich so problematisch sei, wird doch keiner hinfahren.
Die Auswärtigen kommen in die Ferien und die Einheimischen gehen nicht auf die Straße. Mehr braucht es anscheinend nicht. Sicher werden Haiders Nachfolger bei den nächsten Wahlen Wähler verlieren, aber das große Reinemachen, wie sich dies die Initianten der Demonstrationen und Proteste vorstellten, wird nicht stattfinden. Sie selbst sind müde geworden, wie Walter Wratschko von der Allianz zur Förderung der Demokratie in Kärnten einem Zusammenschluss von liberalen Jungunternehmen einräumt.
Ein Teil der Leute ist natürlich müde und resigniert. Das heißt, gerade jene, die schon seit Jahren aufstehen und schreien. Die zweite Ebene ist natürlich, dass die Unternehmer im Lande Angst haben. Das ist etwas, was sich viele Leute nicht getrauen, weil sie auch die Korrektivanrufe aus dem System heraus sofort bekommen, wenn sich jemand gegen das System auflehnt.
Sogenannte Korrektivanrufe, wenn man sich auflehnt, haben schon manchen Unternehmer zum Schweigen gebracht, der von Landesaufträgen abhängt. Aber auch die sogenannten kleinen Leute hätten Angst vor Repression, sagt Andreas Sucher vom eher linken Verein Neuwahlen jetzt. Auch er ist enttäuscht, dass der Widerstand in sich zusammengebrochen ist.
Es ist einfach schwierig in Kärnten. Und das Schlimme für mich war, dass die Menschen einfach gesagt haben, sie haben Angst. Sie haben Angst zu unterschreiben. Sie haben Angst davor, dass ihr Chef, ihr Vorgesetzter vielleicht sagen könnte, was machst du da? Sie haben wirklich Angst davor gehabt, ihren Job zu verlieren, Angst vor ihrem Verlust ihrer Existenz. Und sehr stark ist es wirklich die Resignation, dass sie einfach nicht mehr glauben daran, dass ihr Tun, ihr Handeln, ihr Mitmachen was bewegen könnte. Obwohl das genau in der jetzigen Situation so wichtig wäre.
Vor allem für junge Leute, die sich oft erstmals politisch engagierten, ist die Implosion der Protestbewegung und die Standfestigkeit des Haider-Systems eine bittere Lektion. Sie glaubten, dass der Fall doch so offensichtlich sei, dass ein paar Flashmobs oder Internetaufrufe genügten, die Leute zu mobilisieren und die Regierung zum Rücktritt zu zwingen. Gerhard Godescher von den Mutbürgern, die die Internetaktionen koordinierten, hofft immer noch auf eine saubere Politik, aber er weiß, dass es dafür mehr braucht.
Es müsste eine komplett neue Bewegung entstehen, die wirklich ehrlich für die Bevölkerung arbeitet. Das ist derzeit nicht in Sicht. Die Bürger wissen momentan nicht, wen sie wählen sollen. Es ist bei jeder Partei so, dass die Spitzenkandidaten ausgewechselt worden sind. Aber am System, am politischen System wird sich nicht wirklich viel ändern, schätze ich.
Das System wirkt weiter. Einst war es die Kirche in Kärnten, die alles kontrollierte. Nach dem Krieg übernahmen die Sozialdemokraten diese Rolle und vor 20 Jahren folgten Haiders Freiheitliche, die dieses Netz aus Abhängigkeit spannen und spinnen. Das andere Kärnten, das sich ein Jahr lang Hoffnungen auf einen Umschwung machte, hat sich wieder in seine Nischen zurückgezogen. Eine dieser Nischen ist das RAI, was auf Slowenisch Himmel oder Paradies bedeutet, ein Jazz- und Veranstaltungslokal mitten in der Klagenfurter Altstadt. Hier treffen sich Kulturinteressierte, systemkritische Vereine oder einfach jene, die eine Alternative zum mehrheitlich doch sehr behäbigen Angebot der Landeshauptstadt suchen. Raimund Speck, der Leiter des Etablissements, kennt Kärnten auswendig. Er machte sich nie Illusionen über die tatsächliche Verfasstheit seines Landes.
Nach dem Tod von Haider hat man blauäugig oder so blausinnig gedacht, dass sich da was ändern würde, ohne zu überlegen, dass dann Leute mit weniger Hirn, aber aus dem gleichen Material und Holz geschnitten an die Macht kommen. Und da gibt es dann schon einen Grund, resignativ zu sein.
Als Gastrounternehmer und Beherberger der Widerstandskultur musste auch er seine Erfahrungen mit dem System machen. Immer wieder werde sein Lokal von der Polizei kontrolliert, immer wieder gäbe es Anzeigen wegen Lärmbelästigung, immer wieder müsse er um die Existenz des Lokals kämpfen, immer wieder erlebe er Einschüchterung.
Wir haben unterschiedliche Veranstaltungen im Haus, die aber für die Machthaber einen provokanten Charakter haben. Und dadurch ist es klar, dass ich beschnitten werde. Ökonomisch insofern, indem die Subventionssumme des Landes Kärnten auf Null gesetzt wurde. Der weitere ökonomische Teil ist die Angst des Bürgers. In dem Haus haben wir ein Fest gegen Korruption gemacht. Da sitzt ein Landesregierungspaar unten an der Theke um fünf und dann sage ich, dann sieht man sich am Abend. Dann sagen die zu mir, das kann ich mir nicht leisten, daher zu kommen. Also es ist wirklich so ein Zustand.
Sicher, Kärnten ist nicht Österreich, aber Kärnten ist immerhin in Österreich und die Macht der regierenden politischen Parteien ist auch in Restösterreich bekannt und erfahrbar. Wie das Weisungsrecht der Politik gegenüber der Staatsanwaltschaft beweist oder das abrupte Ende des Korruptionsuntersuchungsausschusses gezeigt hat. Die fast schon traditionelle Parteibuchwirtschaft hat noch nicht abgedankt. Viele machen deswegen nur noch die Faust im Sack und andere haben völlig resigniert. Aber das Abrücken von den großen Parteien, die das Land kontrollieren, ist auch spürbar. Die Arroganz der Parteienmacht wird zwar immer weniger akzeptiert, aber deswegen ist sie nicht verschwunden, so der Schriftsteller Robert Menasse, sie habe sich gar noch verstärkt. Während bei den Bürgerinnen und Bürgern die Einsicht gewachsen sei, dass Demokratie nicht einfach aus Sieg oder Niederlage bestehe, seien die etablierten Parteien verstärkt im Alles oder Nichts verhaftet.
Die politischen Eliten, die es selbst besser wissen sollten oder müssten, glauben, Demokratie ist die möglichst schnelle und unbürokratische Herstellung von Mehrheitsentscheidungen, die dann gelten. Dass Demokratie im Wesentlichen auch bedeutet Schutz derer, die eben in einer Abstimmung unterlegen sind, beziehungsweise dass zwischen diesen Gruppen Kompromisse gefunden werden können, sodass alle leben können, ja, ist vollkommen aus dem österreichischen Bewusstsein verschwunden.
Als Reaktion auf diesen Mangel gibt es immer mehr Initiativgruppen für ein anderes Wahlrecht, Bürgerbewegungen für mehr direkte Demokratie oder unabhängige Kandidaturen bei Lokal- oder Regionalwahlen, die von unten her die herrschenden Strukturen aufbrechen wollen. Und es bilden sich Dutzende neuer Parteien, die eine andere politische Kultur versprechen. Die Generationenpartei, die Christliche Partei, die Partei Österreich Neu, die Piraten, die Initiative Recht auf professionelle Politik und so weiter und so fort. Sie alle werden bei den Wahlen im nächsten Jahr wohl wegen der 4%-Hürde, mangelnder regionaler Verankerung und zu wenig Geld für einen flächendeckenden Wahlkampf chancenlos sein. Die einzige neue Gruppierung, die die Etablierten fürchten, ist Frank Stronach, der nichts weniger als das System als Ganzes verändern will.
Für jeden Problem gibt es Lösungen. Wenn man Erfahrung genug hat, es gibt Lösungen.
80 Jahre ist der Austro-Kanadier alt und 2 Milliarden Euro schwer. Er hat kein wirkliches Programm, außer die Steuern zu senken, die er selbst allerdings in der Schweiz zahlt. Dass ihm laut Umfrage 10% der Österreicherinnen und Österreicher bei der Wahl sicher die Stimme geben wollen, zeigt, wie tief der Frust bei den Leuten sitzt. Ähnlich wie die ebenfalls rechtspopulistischen Freiheitlichen spricht er die sogenannten kleinen Leute bei ihrem Stolz an und wettert ebenso gegen den Staat und seine Angestellten.
Die österreichischen Arbeiter, die sind gut, aber wir haben eine Verwaltung, prächtige Büros, wenn man das sind Verwaltung, Verwaltung, Verwaltung. Die Bürger werden ausgenutzt durch Verwaltung, alles Verwaltung. Ich habe da keinen Eigennutzen und ich sage manchmal, wenn auf meinem Grab meine Belohnung wird es sein, Frank Stronach hat immer sein Wort gehalten und war ein guter Mensch. Danke.
Dass man mit keinem Programm außer dem Versprechen, Österreich zu einem Land zu machen, das von der ganzen Welt als Vorbild gesehen werde, Säle füllen kann und für Hunderttausende wählbar wird, beweist zum einen den dringenden Wunsch vieler Bürger nach Veränderung, vielleicht auch nach dem starken Mann, aber es zeigt auch die Misere des etablierten Politikbetriebes. Und Frank Stronach ist nicht der Einzige, der populistisch gegen das sogenannte Polit-Establishment wettert. Daneben bearbeiten mit weiterhin großem Zuspruch die ebenfalls rechtsgerichteten Freiheitlichen unter ihrem Führer Heinz-Christian Strache die Unzufriedenheit der Wählerinnen und Wähler.
Ich sage euch, wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen. Die Arbeit beginnt erst jetzt. Ja, sie beginnt eigentlich erst dann, wenn wir zur stärksten und bestimmenden Kraft österreichweit geworden sind. Wir haben die härteste Arbeit erst vor uns, nicht hinter uns, liebe Freunde. Glück auf, uns gehört die Zukunft, liebe Freunde. Es lebe die Freiheitliche Partei und aus Liebe zu unserer Heimat wird unser Antrieb weitergelebt.
Noch ist es eine Minderheit in Österreich, die die Rechtspopulisten Strache und Stronach auf der Regierungsbank sehen wollen, aber eine wachsende. Zudem würden, so eine Umfrage der Zeitung Der Standard, nur noch 18% der Österreicher die derzeitige Regierung im Amt bestätigen. 2009 nach den Wahlen waren es noch 54%. Jetzt schrillen bei Sozialdemokraten und Konservativen die Alarmglocken. Um den Vormarsch der Populisten zu stoppen und die zunehmende Politikerverdrossenheit der Bürger zu dämpfen, schlagen sie jetzt einen Ausbau der direkten Demokratie vor. Die Vorschläge sind allerdings, wie SPÖ-Parteisekretär Günter Kreuter zugibt, noch nicht sehr konkret.
Wir haben in Österreich Defizite, was direkte Demokratie betrifft. Dieser Prozess hat nun an Dynamik gewonnen. Das muss einfach zu einer Normalität werden. Umgekehrt wird es auch hier Versuch und Irrtum geben in den nächsten ein, zwei Jahren. Ich hoffe, dass wir in einigen Jahren hier ein ausgewogenes System vorfinden.
Der Schriftsteller und Politessayist Robert Menasse zweifelt an der Redlichkeit der Absicht und sieht zudem im Direktdemokratie ungeübten Österreich auch bei einer Verwirklichung Gefahren.
Es ist eine Scheindebatte, mit der versucht wird, den Populisten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und sie merken nicht, dass sie eigentlich selbst kräftig in das Segel blasen damit. Ja. Ich will es nicht dramatisch sagen, wir haben morgen den Faschismus, wenn man das Volk abstimmen lässt, das nicht. Aber die Tendenz ist schon so, dass sich jeder denkende Mensch extreme Sorgen machen muss, wenn man plebiszitäre Elemente in der österreichischen Demokratie stärken würde.
In den Zeitungen wird deswegen auch vor der Einführung der Todesstrafe gewarnt oder dass künftig Ausländer deportiert werden könnten. Die Regierungsparteien denken daher auch darüber nach, worüber dann nicht abgestimmt werden könnte. Zudem stehen die Parlamentarier der Regierungsparteien aus Angst vor Machtverlust nicht geschlossen und vehement hinter der Idee, wie Karl-Heinz Kopf, der Fraktionschef der Konservativen, durchblicken lässt.
Das diskutieren wir gerade stärker als in der Vergangenheit, ein paar solche direktdemokratischen Elemente einzubauen. Also dieses Mischsystem aus repräsentativer Demokratie, wahrgenommen eben durch Parlamente, und auf der anderen Seite direktdemokratischen Elementen könnte schon einer der Lösungsansätze sein.
Sehr staatsbürgerfreundlich sind die Vorschläge für direktdemokratische Elemente allerdings nicht. Den Konservativen schweben 550.000 Unterschriften für eine verbindliche Abstimmung vor, den Sozialdemokraten gar 700.000. Dabei hat das Land mit gut 8,5 Millionen nicht mehr viel Einwohner als die Schweiz, wo 100.000 Unterschriften genügen. Druck auf die Regierung in dieser Frage kommt vom Verein Mein Österreich, wo ehemalige Spitzenpolitiker aus allen Parteien mittun, etwa der ehemalige Vizekanzler Buseck, Ex-Verteidigungsminister Frischenschlager oder der einstige Europapolitiker Johannes Voggenhuber. Mit einem Volksbegehren, das im Januar eingereicht werden wird, soll die Dringlichkeit des Anliegens unterstrichen werden, denn die Altpolitiker misstrauen den Versprechen ihrer Nachfolger, wie Johannes Voggenhuber ausführt.
Als gelernter Österreicher weiß man natürlich, dass wenn Regierungen so panisch handeln, dass dann Bühnennebel angesagt ist auf der ewig österreichischen Vorstadtbühne der Innenpolitik. In der Substanz schreibt man fort, was in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Wenn man die Reformen genauer ansieht und den Zynismus, der hier praktiziert wird, dann ist es akuter und notwendiger denn je.
Die Altpolitiker werfen der jetzigen Generation vor, ihre Machtinteressen über das Gemeinwohl zu stellen. Deshalb seien sie auch nicht mehr in der Lage, die zentralen Probleme des Landes zu lösen. Da helfe es auch nicht, ab und zu mit einer Volksbefragung als quasi Ventil für Politikerverdruss Demokratie zu spielen.
Wir möchten eine und wir wollen eine Demokratiebewegung initiieren, die dieses Thema nicht mehr loslässt. Die Modernisierung des Landes muss vor allem eine Herstellung von Demokratie sein. Ob wir den Wettlauf mit den Demagogen gewinnen können, das wird wieder einmal in diesem Land die entscheidende Frage.
Der Schriftsteller Robert Menasse ist in dieser Beziehung wenig zuversichtlich. Wie bei der Mehrheit der Bevölkerung haben ihm die letzten Jahre der österreichischen Politik den Glauben an die nationale Demokratie erschüttert. Das Rezept für eine schnelle Reparatur des entstandenen Schadens kennt auch er nicht.
Die Demokratie ist immer so gut oder so schlecht, wie die Bürger begreifen, was das überhaupt ist. In dem Ausmaß kann Demokratie funktionieren. Man kann hoffen, dass die Menschen aus Schaden klug werden. Man kann zurücksinken kraftlos und sagen, ich weiß leider, dass Österreicher aus Schaden dumm werden. Man kann auf den Grundrechten und auf dem Rechtszustand insistieren und zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen anders leben wollen. Ich weiß es nicht.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.